Unser Thema heute: Wenn das Wichtigste die Liebe zur Nebensache wird. Im Alten Testament, in der Bibel, im Buch Jona, da gibt Gott dem Jona, dem Propheten, einen ganz klaren Befehl. Da lesen wir: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Die Bibel, Jona Kapitel 1, Vers 2. Gott gab dem Jona diesen klaren Befehl, aber Jona, der Prophet, hat die Entscheidung getroffen, diesem Gebot nicht zu gehorchen. Jona hatte sich die Freiheit genommen, zu entscheiden, welchen Geboten Gottes er gehorchen muss und welchen nicht. Wir lesen weiter in dem Bericht hier: Jona versuchte mit einem Schiff nach Tarsis zu entkommen, aber unterwegs sandte Gott aus Gnade einen schweren Sturm, um Jona zur Umkehr zu bringen. Die Seeleute warfen das Los, um zu sehen, wer schuld war an diesem schweren Sturm. Das Los fiel auf Jona. Und ich lese weiter hier aus der Bibel: Und sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Jona 1, Verse 11 und 12. Jona wurde dann tatsächlich von den Seeleuten ins Meer geworfen, aber Gott griff mit seiner großen Gnade ein. Er ließ Jona nicht ertrinken. Gott rettete den Jona. Die Frage, die ich heute stellen möchte, ist: Wenn Jona doch wusste, dass Gott diesen Sturm seinetwegen geschickt hat, weil er von Gott weggelaufen ist, weil er sich geweigert hat, Gottes Befehl auszuführen und in Ninive zu predigen, wenn er das alles wusste, warum hat Jona dann nicht einfach seine Sünde, seine Schuld vor Gott bekannt und um Vergebung gebeten? Warum hat Jona nicht gesagt: Kehrt um, bringt mich zurück, weil ich nach Ninive gehen soll? Er hat stattdessen gesagt: Werf mich ins Meer, ich sterbe lieber. Warum? Warum wäre Jona lieber im Meer ertrunken, als Gott gehorsam zu sein, als Gott um Vergebung zu bitten? Und die Antwort ist: Weil Jona das Wichtigste, die Liebe, zur Nebensache seines Lebens gemacht hat. Das sehen wir in seinem Gebet zu Gott, denn als Jona ins Meer geworfen wurde, hat er das Folgendes passiert. Ich lese weiter. Ich lese hier: Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Hier können wir sehen, dass sich Jona hier in diesem Gebet zu Gott aus dem Bauch des Fisches als ein Opfer sieht, nicht als Sünder. Hier klagt Jona Gott an, denn er sagt hier: Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Wer war denn schuld daran, dass Jona im Meer gelandet war, dass er ins Meer geworfen wurde? Er selbst. Er hat gegen Gott rebelliert, er wollte Gott weglaufen, und als die Seeleute fragten: Was sollen wir mit dir machen? Da sagt er: Werf mich ins Meer. Er ist schuld daran, nicht Gott. Das Wort Gottes sagt Folgendes: Das Wort Gottes sagt, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Die Bibel, Sprüche 19, Vers 3, das Wort Gottes sagt, der Mensch lebt so, wie er will. Und dann, wenn es das Leben nicht so dann kommt, wie es will, dann ist er verärgert auf Gott. Der Mensch lebt in Sünde, in Rebellion gegen Gott. Und wenn was passiert, dann sagt, wie kann Gott sowas zulassen? Genauso auch Jona hier. Und Jona betet, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Jona, Kapitel 2, Verse 4 und 5. Jona sprach also zu Gott, ich bin von deinen Augen verstoßen. Gott hat mich verstoßen. Das ist die Anklage hier. Hat Jona eingesehen, dass er gegen Gott rebelliert hat? Dass Jona selbst schuld an dieser Bedrängnis ist? Davon sehen wir in diesem Gebet keine Spur. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jona 1,5. Interessant. Und ich sprach, betet Jona hier, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jona sagt ja nicht, du hast mich verstoßen, deshalb will ich jetzt wieder zu dir schauen. Er sagt, du hast mich verstoßen, trotzdem will ich weiterhin zu dir schauen. Interessant. Kein Schuldenbekenntnis, denn er sagt, Jona hat sich doch geweigert, Gott zu gehorchen. Jona hat sich doch geweigert, auf dem Schiff zu Gott zu beten, zu Gott umzukehren. Kein Bekennen von Schuld, kein Erkennen von Schuld, kein Bitten um Vergebung. Dann betete Jona weiter folgendes: Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Jona, Kapitel 2, Verse 6 und 7. Jona erkennt jetzt hier aber das Gnadenwirken Gottes. Er sieht, dass Gott ihm diesen Fisch geschickt hat, um ihn zu verschlingen, um ihn zu retten vor dem Ertrinken. Und so sagt er, du, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Jona erkennt und dankt Gott hier für das Gnadenwirken, aber hat immer noch keine Schuldenbekenntnis. Jona betet weiter, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Interessant, statt seine Schuld zu bekennen vor Gott, scheint sich jetzt Jona hier seiner Frömmigkeit zu rühmen. Er sagt, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Er betet sogar weiter, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Jona 2, 8 und 9. Hier fängt Jona in seinem Gebet jetzt sogar an, die Götzenanbeter, die Anbeter von falschen Göttern zu verurteilen. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Er rühmt sich also, selbst kein Götzenanbeter zu sein, er rühmt sich seiner eigenen Frömmigkeit. Und dann betet er weiter, ich will aber dir mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Jona verspricht Gott hier religiöse Leistung. Ich will dich loben, ich will dir opfern. Warum wäre Jona lieber im Meer ertrunken, als Gott zu gehorchen, als Gott um Vergebung zu bitten, als umzukehren? Offensichtlich sah Jona keinerlei Sünde oder Schuld in seinem Ungehorsam zu Gott. Wie kann sowas sein? Wie kann ein Mensch so blind sein, zu seinem eigenen Ungehorsam, zu seiner eigenen Rebellion gegen Gott. Naja, das Wort Gottes sagte, ich habe schon gelesen, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Sprüche 19, Vers 3. Ein Mensch kann also nur seiner eigenen Sünde nicht bewusst sein, wenn sich ein Mensch Folgendes denkt. Wenn ein Mensch denkt, ich habe das Recht zu entscheiden, welche Gebote ich halten muss und welche nicht. Wenn ein Mensch denkt, ich habe das Recht zu entscheiden, welche Gebote wichtig sind und welche nicht, nur dann kann sich ein Mensch so selbst betrügen. Jona hat diese Entscheidung offensichtlich getroffen. Er hat sich gedacht, naja, Gott hat mich berufen, nach Ninive zu gehen, da zu predigen, um die Leute da zu warnen vor dem kommenden Gericht. Ich habe das Recht zu entscheiden, ob ich das tun soll oder nicht. Es geht also nicht um einen gottlosen Menschen, es geht um ein Kind Gottes, denn Jona gehörte zum Volk Gottes. Jona war ein Prophet, Jona kannte Gott, Jona kannte sein Wort. Aus Jonas Gebet können wir sehen, welche Gebote ihm wichtig erschienen und welche nicht. Es schien ihm wichtig zu sein, keine Götzen anzubeten. Es schien ihm wichtig zu sein, sich zu Gott zu bekennen. Es schien ihm wichtig zu sein, Gott zu opfern. Das Gebot, das ihm unwichtig schien, war: Gehe und verkündige das Wort Gottes in Ninive. So wurde das wichtigste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Die Bibel, 5. Mose 6, Vers 5. Somit wurde dieses wichtigste Gebot unwichtig für Jona. Wenn ich entscheide, welches Gebot Gottes ich halten soll, welches nicht, dann wird das wichtigste Gebot, Gott zu lieben, zur Nebensache. Wenn ich entscheide, welche Gebote ich halten muss und welche nicht, dann wird auch das zweitwichtigste Gebot unwichtig für mich. Denn das Wort Gottes sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Gott gab dem Jona den Befehl, geh nach Ninive und predige mein Wort dort. Und Jona wollte nicht, weil er nicht wollte, dass die Menschen dort die Gnade Gottes erfahren, dass die Menschen dort umkehren von ihrer Sünde und von Gott gerettet werden. Das wollte er nicht. Das heißt also, das zweitwichtigste Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wurde unwichtig für Jona. In den Augen Jonas hatten die Leute in Ninive Gottes Gnade nicht verdient. Das war in Jonas Augen zu schmerzhaft, zu teuer, zu schwierig, zu ungerecht, um von ihm verlangt zu werden. So entschuldigte und verteidigte Jona seine Entscheidung, dieses Gebot brauche ich nicht zu halten. Warum wäre Jona lieber im Meer ertrunken, als Gott gehorsam zu sein, als Gott um Vergebung zu bitten, als umzukehren? Warum? Weil Jona das Wichtigste, das Allerwichtigste, die Liebe zu Gott und die Liebe zu seinem Mitmenschen zur unwichtigen Nebensache gemacht hat. Ich sage das nochmal, Jona wäre lieber im Meer ertrunken, als Gott gehorsam zu sein, als Gott um Vergebung zu bitten, als umzukehren, weil Jona das Allerwichtigste, die Liebe zu Gott und die Liebe zu seinem Mitmenschen, zu einer unwichtigen Nebensache gemacht hat. Wenn ich die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen zu einer Nebensache mache, das sind Sachen, die Gott wichtig sind, die wichtigsten Gebote, dann ist das ein Selbstbetrug, denn das ist ein Leben in absoluter Rebellion gegen Gott. Da muss ich mich fragen, tue ich das nicht auch? Es ist sehr schmerzhaft, eingestehen zu müssen, dass mein Herz noch voller sündhafter Begierde ist. Neid. Ich begehre das, was mein Nächster hat. Seine Frau, sein Haus, sein Erfolg, sein Aussehen. Eifersucht. Ich gönne meinem Nächsten nicht, was er hat. Schadenfreude, Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Rechthaberei, Unfreundlichkeit, Ungeduldigkeit, Egoismus und so weiter und so weiter. Wenn wir unser Herz anschauen, dann ist das sehr schmerzhaft. Es ist sehr schmerzhaft, sich ganz ehrlich eingestehen zu müssen, ich sollte meinen Nächsten lieben wie mich selbst, ich tue es aber nicht. Es ist sehr schmerzhaft, sich eingestehen zu müssen, ich sollte Gott mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzem Denken lieben, ich tue es aber nicht. Statt diese Sünde zu erkennen, zu bekennen und Vergebung zu finden bei Jesus Christus, sind wir dann in ganz großer Versuchung, uns aus dieser Sünde herauszureden, zu sagen, Gott wird doch schon verstehen, dass er das nicht von mir verlangen kann. Er wird doch verstehen, dass ich diese Person nicht lieben kann. Er wird doch verstehen, dass ich Gott selbst nicht lieben kann. Das ist doch nicht so schlimm, weil das niemand sehen kann. Das ist ja nicht so schlimm, weil es eine unsichtbare Sünde ist. Und dann, wenn ich so anfange zu denken, dann stehe ich in der großen Versuchung, das wichtigste Gebot, Gott zu lieben, meine Mitmenschen zu lieben, zur Nebensache in meinem Leben zu machen. Wenn das Wichtigste zur Nebensache wird, die Liebe zu Gott, die Liebe zu Mitmenschen, dann stehe ich in Gefahr, zu einem Heuchler zu werden, zu einem Pharisäer zu werden, mich selbst zu betrügen, als guten Menschen anzusehen, aber gleichzeitig in absoluter Rebellion gegen den heiligen Gott zu leben. Wenn das Wichtigste zur Nebensache wird, dann kann ich sogar mit ganz großer Leidenschaft ganz große theologische Streitfragen über Dinge sprechen, die mit dem Wachstum in Nächstenliebe, die mit der Heiligung meines Herzens, die mit Wachstum in Demut, die mit Frucht des Heiligen Geistes absolut nichts zu tun haben. Ich kann fromm tun, ich kann mich mit der Bibel beschäftigen, aber dann wird das nur zu einer Heuchelei. Wenn das Wichtigste zur Nebensache wird, dann lebe ich immer noch in Rebellion gegen Gott. Genau das hat Jesus bei den Pharisäern und bei den Schriftgelehrten verurteilt, denn Jesus spricht: Aber wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Die Bibel, Lukas Kapitel 11, Vers 42. Also scheinbar war es bei den Pharisäern so, die wollten den Zehnten so genau bezahlen, dass sie nicht nur das Zehnte von ihrer Ernte gegeben haben oder das Zehnte von ihrem Lohn, sondern sie haben sogar auch noch das Zehnte von den Kräutern aus dem Garten. Die haben so ein bisschen die Kräuter und Gewürze abgewogen und auch da das Zehnte gegeben. Die haben also große theologische Streitfragen gekämpft. Was ist der Zehnte und was gehört dazu? Ein paar Gramm von ein paar Kräutern. Aber Jesus sagt, ihr macht zwar dieses Zehnte bis aufs kleinste Detail genau, also ihr kämpft diese theologischen Kämpfe bis aufs kleinste Detail, aber ihr umgeht das Recht und die Liebe Gottes. Das ist der Vorwurf. Es ist deshalb sehr wichtig, uns immer wieder ganz klar zu machen, wozu hat Jesus uns am Kreuz gerettet? Jesus ist für Sünder, für uns, für unsere Sünden am Kreuz gestorben, damit wir Frieden haben können mit Gott, damit Gott in uns wohnen kann mit seiner Kraft, damit Gott uns mit seiner Kraft von innen verändern kann, mit dem einzigen ultimativen Ziel, damit Gott durch unser Leben verherrlicht wird, damit wir Gott anfangen können, mit seiner Kraft zu lieben, damit wir anfangen können, mit der Kraft Gottes unsere Mitmenschen zu lieben. Was muss ich mit Gottes Kraft tun, um ihn zu verherrlichen? Ich muss ihn und meine Mitmenschen mit seiner Kraft lieben. Das ist das wichtigste Gebot. Wenn ich das allerwichtigste Gebot, und was ist das allerwichtigste Gebot? Jesus spricht ganz klar in Matthäus Kapitel 22, Verse 35 bis 39. Hier spricht unser Herr Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind die wichtigsten Gebote. Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, ganzem Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben, jeden deiner Mitmenschen, genauso lieben wie dich selbst. Möge Gott, der Herr, uns zeigen, ob wir in unserem persönlichen Leben diese wichtigsten Gebote vernachlässigt haben. Möge uns Gott, der Herr, zeigen, ob wir in unserem Leben das Allerwichtigste zur Nebensache gemacht haben. Himmlischer Vater, Herr, du bist der Schöpfer des Universums. Du hast jedem von uns das Leben geschenkt. Wir werden eines Tages vor dir stehen müssen, um Rechenschaft vor dir zu geben am Tag des Gerichts. Vater, ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, dass du ihn hingegeben hast als Gnadengabe für die Menschheit. Danke, Herr Jesus, dass du freiwillig am Kreuz gestorben bist für jede Sünde, dass jeder Sünder, der seine Sünde erkennt und sie dir bekennt und zu dir kommt, Vergebung findet bei dir, Frieden mit Gott, ewiges Leben, neuer Anfang. Und so bitte ich dich, himmlischer Vater, bitte, sprich jetzt in die Herzen der Zuhörer. Bitte erwecke sie zum rettenden Glauben. Schenke ihnen Gnade und Barmherzigkeit. Ziehe sie zu Jesus Christus, zu rettendem Glauben zu ihm, damit auch sie ein ganz neues Leben haben dürfen mit Jesus und ewiges Leben in der Herrlichkeit bei dir. Herr, wir danken dir. Dein Name sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.